Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er war der Kommunikationschef und Medienberater von Sebastian Kurz, hat als solches auch ein Buch über die Message Control geschrieben. Jetzt ist er Kommunikationsberater in der ÖVP, also auch vom neuen designierten Obmann der Volkspartei Christian Stocker, und hat ein neues Buch geschrieben, nämlich Die Codes der Extremisten, was in Zeiten wie diesen fast schon ein bisschen ironisch klingen könnte. Und damit begrüße ich Gerald Fleischmann hier im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Herr Fleischmann, bevor ich auch zu politischen Fragen komme, dieses die Codes der Extremisten, ich gebe Ihnen jetzt eine Frage weiter, die mir in den letzten Tagen von vielen gestellt wurden, die erfahren haben, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Was qualifiziert Sie, dieses Buch zu schreiben?
Naja, also ich bin seit einigen Jahren, man könnte fast sagen seit Jahrzehnten,
dieses Thema.
Im Bereich der Kommunikation tätig, und es ist kein Buch aus der Sicht eines Extremismusforschers. Also ich bin kein Forscher für Extremismus, mein Fachgebiet ist die Kommunikation, und das ist der Inhalt dieses Buches. Ich durchleuchte und analysiere die Kommunikation von Extremisten, und da vor allem im Zusammenhang mit den neuen sozialen Medien. Weil Tatsache ist, dass eine neue Generation von Jugendlichen in Österreich sehr viel in Kontakt kommt mit den sogenannten Influencern, die sich sehr oft
nicht
darstellen.
Nur in Österreich,
als
überall.
Generell in Europa. Ja, es handelt auch von Deutschland und der Schweiz und blickt auch nach ganz Europa hinein, wo Influencer sich darstellen als ganz normale Jugendliche von nebenan, also nicht vordergründig erkennbar sind als das, was sie sind, nämlich in Wahrheit Akteure von Organisationen, von Gruppen, von Strömungen, die extremistisch sind. Das sind einerseits Rechtsradikale, aber auch Linksradikale und sehr stark auch Islamisten. Und vieles ist aus dem Ausland gesteuert, insbesondere aus Russland, aber auch aus dem arabischen Raum. Und das Buch hat das Ziel, diese Influencer darzustellen, diese Zusammenhänge darzustellen, wie sie kommunizieren, wie sie an die Jugendlichen herankommen. So gesehen, ich bin selbst Familienvater, richtet sich dieses Buch eigentlich auch an die Eltern, damit die nachschauen können, mit wem die Jugendlichen da eigentlich zwischendurch immer so kommunizieren und wem sie in den sozialen Medien folgen.
Sie haben ja am Buchcover auch den Wladimir Putin. Jetzt ist das alles nicht neu. Das wissen wir natürlich, dass Russland schon seit sehr vielen Jahren versucht, auch quasi direkt in Wahlen einzugreifen, in demokratischen Staaten Stimmungen aufzubauen. Wir wissen das vom Brexit in Großbritannien, das ist nachgewiesen worden nachher. Wir wissen es von der US-Wahl 2016. Wir wissen, sie hatten es auch bei der französischen Präsidentschaftswahl 2017 probiert. Da sind sie ziemlich gescheitert an den Geheimdiensten, die das rechtzeitig auch mitgekriegt hatten und gekappt haben. Es kommt eine Szene vor, wo die ehemalige Außenministerin der Regierung Kurz Strache auf einem FPÖ-Ticket Wladimir Putin dabei hatte. Wie geht es Ihnen dann dabei, wenn die ÖVP erneut eine Koalition mit den Freiheitlichen anstrebt? Weil da gibt es ja immer den Verdacht, dass es da zumindest einzelne Akteure gibt, die auch gesteuert würden vom Kreml.
Also richtet sich die Frage jetzt Richtung Koalition mit FPÖ sozusagen?
Ja.
Oder,
naja, also sonst gibt es keine andere.
Ja, okay, also die FPÖ per se ist nicht Gegenstand dieses Buches, weil dieses Buch handelt von subversiven Kräften, also von Strömungen, die verdeckt organisieren, die sich als etwas ausgeben, also die sich nicht ausgeben als das, was sie sind. Die FPÖ nimmt teil am demokratischen Prozess, also die spielt mit offenen Karten, ist so gesehen per se nicht Gegenstand des Buches. Die Freiheitliche Partei ist offiziell, das ist die Formulierung, auch nicht rechtsextrem per se als Partei, sondern rechtspopulistisch. Aber natürlich sehr wohl gibt es einzelne, vor allem auf Mitarbeiterebene, Verbindungen in den rechtsextremen Bereich, insbesondere zu den sogenannten Identitären. Da gibt es vor allem auch Verflechtungen im medialen Bereich, Stichwort alternative Medien. Die sind auch Gegenstand in diesem Buch, die werden auch genannt. Und ich finde,
da schließt sich mitunter auch der Kreis zu Russland.
Da schließt sich natürlich in gewissem Sinne auch der Kreis zu Russland. Also was Russland generell versucht, ist eigentlich unabhängig, ob jetzt rechts oder links. Ja, insbesondere in Deutschland versuchen die das auch über den linken Bereich,
Stichwort
Wagenknecht und so weiter. Und es gibt auch einzelne Konnexe zu den sogenannten Klimaklebern, die in dem Buch beschrieben werden. Also Russland versucht eigentlich, egal ob links oder rechts, aber natürlich sehr stark im rechtsextremen Bereich Einfluss zu nehmen, sogenannte Narrative zu entwickeln, die über Plattformen im rechtsextremen Bereich weitererzählt werden. Das sind auch Medienplattformen genannt in Österreich, Deutschland, der Schweiz und so weiter. Und was auch neu in diesem Buch drinnen steht, das war bisher nicht bekannt, es gibt auch einen Österreicher, einen österreichischen Staatsbürger, der mittlerweile hauptsächlich in Russland lebt, der eine führende Rolle spielt bei der Desinformationskampagne Russlands in Europa. Über seine Firmen und Netzwerke wird gesteuert die Umgehungskonstruktion der Sperre von Russia Today. Das ist der russische Staatsfernsehen. Das russische Staatsfernsehen, das ist in Europa gesperrt. Und über die Kommunikationsnetzwerke von diesem Österreicher, der hier genannt wird, werden die Inhalte und die Narrative von Russia Today, also die Erzählungen Russlands, in Europa ausgespielt, breitflächig. In großer Zahl. Das ist auch Gegenstand dieses Buchs. Also es geht eigentlich darum, Sie haben recht, dass Desinformation stattfindet seitens Russland, anderer Autokratien, das ist nichts Neues. Es ist der Versuch aus Sicht von Kommunikation, von wie Kommunikation gesteuert wird, über welche Kanäle, über welche Personen und Gruppen, wie sie tatsächlich stattfindet und eben Transparenz herzustellen.
Ich würde gern zu diesem Punkt dieser Alternativmedien zurückkehren, die Sie ja durchaus auch kritisch beleuchten in Ihrem Buch. Aber Sie wissen, dass es gerade in den Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ auch um die Förderung von genau solchen Plattformen geht. Ich nenne sie nicht Medien, man kann sie Alternativmedien nennen, aber um solche Online-Plattformen. Was würden Sie denn da machen? Sie waren ja auch einmal Medienberater eines Bundeskanzlers.
Ja, also
da oder Medienbeauftragter.
Ja, richtig. Sogar. Ja. Also da muss ich dazu sagen, ganz offen gestanden, ich bin hier sozusagen in meiner Funktion, also nebenberuflich als Autor im Fachbereich Kommunikation. Also das heißt, ich bin kein Politiker. Ich kann jetzt auch mir nicht anmaßen, eine politische Meinung abzugeben, wie die ÖVP oder die FPÖ oder irgendeine Partei in Österreich verhandeln sollte. Das steht mir nicht zu. Ich bin eben kein Politiker. Ich kann nur grundsätzlich aus Kommunikations- und aus medialer Sicht natürlich schon sagen, dass all das, was hier stattfindet an Desinformation, dass hier Strömungen Druck ausüben können auf die liberale Demokratie, sei es jetzt im rechtsextremen, im linksextremen, im islamistischen Bereich, schon damit zu tun hat, dass die traditionellen Medien geschwächt sind, geschwächt werden und sozusagen eine gemeinsame Öffentlichkeit, die die traditionellen Medien jetzt immer hergestellt haben, verloren geht. Und das hat eben zu tun auch mit diesen viel berühmten Echokammern, Filterblasen. Also viele Menschen leben mittlerweile eigentlich wieder nach dem Buschtrommelprinzip. Und selbstverständlich ist es schon grundsätzlich begrüßenswert, wenn traditionelle Medien gestärkt bleiben. Wobei, das kann nicht allein die Aufgabe des Staates oder der Politik sein. Es ist, glaube ich, schon notwendig, dass die sogenannten traditionellen Medien die Transformation schaffen hin zu der Technologie, die eben jetzt das Medienkonsumverhalten bestimmt.
Gut, das sind soziale klar, Netzwerke
mit vorrangig Bewegtbild.
Und dass man die Digitalisierung nicht verschlafen darf.
Und da ist das Stichwort Social Journalism wichtig. Das, für viele ist das die Zukunft. Ich kann mich dem durchaus anschließen und dem etwas abgewinnen. Das ist, wenn man so will, um es vereinfacht darzustellen, YouTube für Nachrichten oder X-Form als Twitter mit Redaktionsstatut. Das könnte schon die Zukunft sein, wohin sich die traditionellen Medien hin transformieren.
Ich möchte nur da ganz kurz, es ist völlig egal, auf welcher Plattform Journalismus stattfindet. Mhm. Der Unterschied zwischen Journalismus und Propaganda und Alternativmedien machen nichts anderes als Propaganda, wurscht für welche Richtung, ist eben immer der, dass Journalismus aufklärt, er kann auch eine Meinung vertreten, ja, auch wenn das sehr viele Menschen nicht verstehen.
Wenn es gekennzeichnet
wenn ist, es als Kommentar. Ein Kommentar ist, ja, ist eine Meinung ein altes Stilmittel im Journalismus, aber ansonsten soll es erklären, einordnen, hinterfragen, kritisch beleuchten und sonstiges, ja, und nicht agiprop machen. Und das ist egal, auf welcher Plattform.
Selbstverständlich, ja.
Sie haben gesagt, eine Stärkung ist wichtig, aber der traditionellen Medien, wenn die sich auch transformieren. Aber gleichzeitig, ich frage es, ich versuche es noch einmal, ist eine Stärkung von solchen Alternativmedien dann nicht gefährlich?
Also ich
eine staatlich finanzierte,
ja, ja,
Stärkung.
Also ich habe vielleicht tatsächlich, also ich würde das wirklich auch sehen aus Sicht der Kommunikation, mhm, aus dem Fachbereich der Kommunikation im Zusammenspiel mit Demokratiepolitik. Es beginnt jetzt wieder das, was es früher immer wieder gegeben hat, sozusagen Parteimedien. Ja, das sind halt jetzt keine Parteizeitungen mehr, sondern das sind Parteiblogs,
genau,
Medienhäuser, parteipolitische sozusagen Seitenmedien, Internetplattformen. Das ist natürlich zulässig. Das ist vollkommen legitim. Wahrscheinlich ist es, hat es auch einen gewissen Sinn und befruchtet sicherlich auch den öffentlichen Diskurs. Aber ich bin grundsätzlich schon skeptisch, wenn das zulasten der traditionellen Medien geht, weil sozusagen die auch durch die, Sie haben es vorher erwähnt, durch das, was in den Redaktionsstatuten festgelegt ist oder sozusagen als journalistische Sorgfalt gibt, dass man objektiv berichtet, immer beide Seiten zu Wort kommen lässt. Wenn man eine Meinung vertritt, dann ist es klar gekennzeichnet als Kommentar und fließt nicht einfach in die Berichterstattung ein, dass diese Regeln, auch Gatekeeping-Funktionen zum Beispiel, dass das schon traditionell wichtig war für eine gemeinsame Öffentlichkeit und auch für eine gemeinsame Identität, wo man sich verständigt. Und wenn das verloren geht und zerflettert sozusagen, wie es jetzt passiert seit einigen Jahren, dann fragmentiert auch diese gemeinsame Öffentlichkeit und die Gesellschaft. Und das ist demokratiepolitisch tatsächlich von Nachteil aus meiner Sicht. Und daher bin ich der Meinung, man kann diese Parteimedien machen. Aber die traditionellen Medien und die Stärkung der traditionellen Medien ist wichtig. Nur noch einmal, ich glaube, die Politik alleine ist da zu wenig. Ich glaube auch, dass die traditionellen Medien diese Transformation erschaffen müssen, sich an das Medienkonsumverhalten anzupassen. Das eben ist Social Journalism im Sinne von sozialen Netzwerken mit vorrangig Bewegtbild. Und eins noch vielleicht. Da sind wir allerdings wieder bei der Politik. All diese Plattformen, wo diese Extremisten agieren, dieses YouTube, Instagram, TikTok, Facebook,
alles, was da gibt, X mittlerweile. Ja,
alle diese Plattformen kommen entweder aus Amerika oder, klar, Ostasien oder teils auch aus Russland. Mhm. Und es gibt keine einzige europäische Plattform. Mhm. Und das zeigt eigentlich schon, dass Europa da wirklich ziemlich weit hinten ist. Also die letzte technologische Innovation Europas war ein Tastentelefon von Nokia oder von Ericsson und seither ist einfach Sense, wenn man so schön sagt. Und eine europäische Plattform beispielsweise wäre sicherlich auch etwas Spannendes für die Politik.
Heißt es halt auch schon lange und ja, gibt es eben so lange noch nicht, während TikTok und X immer größer und immer rabiater werden, weil all diese Influencer, die Sie beschrieben haben, egal ob sie Islamisten sind oder Neonazis, sind genau auf zwei Plattformen besonders stark, nämlich TikTok und X. Wie gefährlich ist das? Sie setzen sich ja damit auseinander, was die auch bei Jugendlichen anrichten.
Naja, also wenn ich mir anschaue, beispielsweise die Islamisten-Netzwerke, da gibt es eigentlich vorrangig zwei. Das ist einerseits der sogenannte politische Islam, das sind Moslembrüder, das ist der Islamismus der Levante, also Türkei, mhm, Palästina, Ägypten. Und die zweite Strömung ist der Wahhabismus, die sich selbst Salafisten nennen, das ist Persischer Golf, Saudi-Arabien und dergleichen. Die sind da massiv umtriebig, also es gibt regelmäßig jugendliche, deutschsprachige, österreichische Herkunft, die konvertieren. Da wird subtil mit Kampagnen ein Druck ausgeübt, dass man ein Kopftuch tragen soll. Dass man viele Jugendliche haben eine gewisse Orientierungslosigkeit und finden bei diesen Influencern dann eine gewisse Orientierung, einen Anhaltspunkt. Und wenn sie da mal hineingeraten sind, dann werden sie in diese Strömung hinausgezogen. Und das sind Hunderte, Tausende Jugendliche, die da jede Woche sozusagen teilweise, muss man sagen, verloren gehen. Das sei es im rechtsextremen Bereich, sei es im islamistischen Bereich, Linksradikale auch. Und
wobei weniger. Also auf TikTok
bei den Linksradikalen ist es ehrlicherweise weniger in den sozialen Medien, sondern da ist es vorrangig, dass der Klimaschutz vorgespielt wird und dahinter aber eine kommunistische, antikapitalistische Ideologie steckt, die schon zurückgeht auf die Sowjetunion. Das ist in CIA-Dokumenten nachzulesen.
Nein, ich meine nur TikTok und X sind sozusagen tatsächlich mittlerweile andere Felder.
Richtig, also es ist vor allem auf TikTok, X, aber auch Instagram, auch YouTube ganz stark, ja, also vor allem im Bereich Islamismus ist eigentlich in erster Linie YouTube ganz stark, der TikTok politische auch. Islam, TikTok auch TikTok stark. Sowieso. Und das sind sozusagen junge Mädchen, ehemals Deutsche, Österreicherinnen, also sie sind eh Deutsche und Österreicher, aber sozusagen ehemalige
Konvertitinnen.
Christen, also Konvertitinnen, wie es heißt, die tragen Kopftuch. Und sagen, wie wohl sie sich damit fühlen, dass sie jetzt angekommen sind, dass diese Religion des Islam Heil verspricht. Und da schließen sie und machen Werbung und keilen sozusagen andere junge Mädchen, sind aber nicht das, was sie sich ausgeben, sondern dahinter steht eine klar islamistische, radikale Strömung.
Das hat leider schon während des Syrienkrieges begonnen mit ISIS, wo auch solche Influencerinnen, junge Mädchen aus Österreich, aus Deutschland, aus Großbritannien und sonstiges nach Syrien gekarrt haben. Ich kehre noch einmal zum Abschluss zurück zur Politik und zur politischen Szene. Bitte. Sie sind nun mal ein ÖVP-Insider. Wie schaut es denn aus? Wird es diese Koalition geben zwischen Blau-Türkis? Weil sehr viele Optionen hat die ÖVP nicht mehr.
Also, noch einmal, ich bin hier in meinem Nebenjob als Autor, aber natürlich, Sie können ja fragen, was immer Sie wollen. Fragen sind nie indiskret, nur Antworten können es sein. Ich würde da ehrlicherweise diplomatisch antworten und zwar, also ich bin kein Politiker, habe da sozusagen kann mir keine eigene Meinung oder politische Kommentierung, was die Tagespolitik betrifft, anmaßen. Ich würde antworten mit dem, was Parteichef Dr. Christian Stocker gesagt hat. Es kann sein, dass es 95% Wahrscheinlichkeit gibt, dass es funktioniert, aber es kann an 5% letztlich auch scheitern. Also ich glaube, diese Zahlen 50-50, 60-40 oder so, das ist, glaube ich, Kaffeesudlesen. Meiner Information nach verhandeln sie konstruktiv. Es gibt natürlich gegenseitig jeweils Pflöcke. Ob es was wird, das wird man, heißt es, habe ich in den Medien gelesen, voraussichtlich Mitte Februar wird man wissen, ob es was wird oder nicht.
Gut, wir werden sehen. Danke, Gerald Fleischmann, für
das. Ich danke für die Möglichkeit und Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.